Guten Tag, mein Name ist Sven Precht. Ich begrüße Sie herzlich zur neuen Folge meines Zencast. Und ich brauche doch ein Gegenüber. Wenn ich vor den Spiegel trete und mich anschaue, vielleicht morgens nach dem Aufstehen oder abends nach einem langen, aufreibenden Tag, dann sehe ich mein Spiegelbild. Ich sehe mein Spiegelbild und kann in seinen Zügen lesen. Ich versuche, über mein Spiegelbild etwas über meinen Zustand, über meine Person zu erfahren. Mein Spiegelbild hilft mir vielleicht sogar dabei, klar zu werden. Ich fühle mich abgespannt, matt und will es nicht wahrhaben, bis ich in den Spiegel blicke und eben mein abgespanntes Spiegelbild sehe. Plötzlich wird mir klar, dass ich mich erschöpft fühle. Ich brauche offensichtlich dieses Gegenüber, um festzustellen, was ich bin. Ich werde nicht unbedingt erfahren, wer ich bin, wer ich letztlich bin, woher ich komme, doch ich kann in diesem Bild lesen. Ich kann meinen Zustand erkennen und sogar benennen. Und es fällt mir anschließend leichter, meine eigenen Empfindungen wahrzunehmen und zu akzeptieren. Im Spiegel trete ich mir selbst gegenüber, gewissermaßen, denn ich brauche dieses Gegenüber, um mir klar zu werden. Ich kann mir auch ohne Spiegel klar werden, ohne einen äußeren Spiegel. Ich kann mich hinsetzen und meinen Blick nach innen richten. Ich kann wahrnehmen, was gerade in mir vorgeht. Ich kann sehen und empfinden, wie es mir gerade geht. Dafür brauche ich keinen Spiegel aus Glas oder eine glatte Wasseroberfläche. Aber trotzdem, halte ich mir nicht ebenso einen Spiegel vor, wenn ich meinen Blick nach innen richte, einen inneren Spiegel, meinen mentalen Spiegel? In der Introspektion, also in der Innenschau, richte ich meinen Blick auf ein unbestimmtes Etwas, das ich mein Selbst nenne. Ich trete mir selbst betrachtend und suchend gegenüber, indem ich mich einerseits von mir selbst distanziere und mich aus dieser Distanz heraus eben betrachte. In diesem Distanzieren mache ich mich selbst zum Gegenstand. Plötzlich gibt es zwei Ich, ein subjektives Ich und ein objektives Ich. Das subjektive Ich stellt eine Frage und richtet seinen Blick fragend auf das objektive Ich. Das objektive Ich wird zum Gegenstand, der sich betrachten und vielleicht sogar analysieren lässt. Wie geht es mir gerade? Was habe ich getan? Was geht in mir vor? Ich muss diese Fragen gar nicht ausdrücklich stellen. Doch in meinem fragenden Blick stecken diese Fragen drin. Und ein Blick ist immer fragend. Indem ich meinen Blick auf etwas richte, stelle ich bereits eine Frage. Eine explizite oder eine implizite, unausgesprochene Frage. Das spielt keine Rolle. Frage bleibt Frage. Aus dem Gesagten nehme ich mit, ich brauche ein Gegenüber, das ich betrachten kann. Ohne ein Gegenüber kann ich nicht zur Klarheit finden. Und ich kann mir selbst gegenübertreten, indem ich meinen Blick nach innen richte und mich selbst zum Gegenstand meiner Betrachtung mache. Insofern halte ich mir selbst einen Spiegel vor, wenn ich nach innen schaue. Einen Spiegel im übertragenen Sinn. Aber immerhin einen Spiegel. Und jetzt kommt ein Punkt, an dem sich die Geister zu scheiden scheinen. Nehmen wir die Meditation als Beispiel. Ich kann sagen, in der Meditation gibt es grundsätzlich zwei Typen von Menschen, die rein äußerlich das Gleiche tun, aber tatsächlich ganz unterschiedliche Wege gehen. In der Meditation gibt es die einen, die an Gott oder an den einen Gott glauben und in der Praxis eben diesen Gott, das Göttliche suchen, die Gott erfahren und das Göttliche in allen Dingen, in allen Menschen und Wesen sehen wollen. Namaste sozusagen. Ich grüße und verehre das Göttliche in dir. Und in der Meditation gibt es die anderen, die von einem Gott erstmal nichts wissen möchten und einfach nach innen schauen und erfahren wollen, was in ihrem Geist vorgeht. Sie wollen von einem Gott nichts wissen, weil sie nicht an eine höchste personale Instanz und eigentlich an gar nichts glauben mögen und keine Postulate, keine Annahmen treffen wollen. Sie verlassen sich einzig auf das, was sie wahrnehmen, was sie sehen, hören, riechen, schmecken und spüren können. Sie halten sich für die wahren Realisten, für die Positivisten der Spiritualität, denn sie geben vor, keine äußerlichen Annahmen machen zu müssen, indem sie einfach nur sehen und hören und so weiter, was ist. Also die einen suchen Gott, weil sie davon ausgehen, dass es einen Gott gibt, dass es einen Gott geben muss. Das sind die Gottsucher. Und die anderen suchen vorgeblich nichts, denn sie wollen von keiner Annahme bezüglich Gottes ausgehen. Sie wollen einfach nur erfahren, was ist. Das sind die Nichtssucher. Von den Nichtssuchern hin wiederum gibt es solche, die während ihrer Meditation doch so etwas wie eine Gotteserfahrung machen. Wundersamerweise. Freilich wollen sie das nicht immer als Gott bezeichnen, aber das spielt keine Rolle. Und es gibt diejenigen, die keine solchen Erfahrungen machen, sondern immer nur die konkreten Einzeldinge wahrnehmen. Wie lässt sich das auflösen? Lässt sich das überhaupt auflösen? Ich möchte an dieser Stelle eine persönliche Anmerkung machen. Vielleicht finden Sie diese Anmerkung hilfreich. Vielleicht ist es Ihnen selbst schon so gegangen. Ich habe mich immer nicht für einen Atheisten, aber für einen Skeptiker gehalten. Ich habe mich innerlich gegen die Annahme gewehrt, dass ich einen Gott annehmen müsste. Nicht, dass ich etwas gegen Gott gehabt hätte. Ich fühlte mich nur unwohl bei dem Gedanken, mich hinzustellen und zu behaupten, ich glaubte an Gott. Hingegen war die Frage nach Gott, die Frage nach dem Göttlichen für mich durchaus relevant. Ich würde mich selbst sogar für einen Gottsucher halten, allerdings würde ich diese Bezeichnung auch gleich wieder in Anführungsstriche setzen, denn ich gehe nicht unbedingt von der Existenz Gottes oder des einen Gottes aus. Für mich ist das keine ausgemachte Sache. Ich halte die Frage nach Gott, nach dem Göttlichen für durchaus berechtigt und relevant. Und ich stelle mir diese Frage auch fast täglich. Allein bei dieser Frage bleibt es dann meist auch. Ich habe nicht erst im Zen gelernt, dass ich etwas auch einfach nicht wissen kann, ohne mich dessen schämen zu müssen. Ich bin kein Depp, kein Vollpfosten, wie man sagt, nur weil ich nicht weiß, was es mit Gott auf sich hat. Doch leider bin ich schon Menschen begegnet, die von keinerlei Zweifel angekränkelt waren und für sich in Anspruch nahmen, dass sie gläubig seien, und diese Menschen haben mich auf eine allzu typische Weise von oben herab belächelt. Ich hätte schwören können, dass ich ihre Gedanken lesen konnte, die besagten, ja, ja, das kommt schon noch. Aber es kam oder kommt eben doch nicht, weil es nicht einfach kommen kann. Vielleicht muss ich noch ergänzen, ich denke mittlerweile, seit rund 40 Jahren, über diese Frage nach. Und bin zu dem Schluss gekommen, der aber kein Schlusspunkt sein muss, dass ich Gott nicht wissen, nicht wirklich denken kann. Und diese Einsicht hat mich darin bestärkt, mein anfängliches Unbehagen ernst zu nehmen. Ich habe mich immer schon unwohl bei dem Gerede über Gott und Gottes Glauben und so weiter gefühlt. Ich habe dieses Reden sogar als unredlich empfunden, als eine sinnlose und fast unverschämte Prahlerei. Das ist das eine. Die Rede über Gott erscheint mir als sinnlos und nicht ehrlich. Das andere aber ist, dass wir, ich bin mir bewusst, dass ich jetzt verallgemeinere, dass wir einen Gott oder das Göttliche offenbar brauchen. Das ist eine Tatsache angesichts unserer jüngsten Geschichte von, ich sage mal, der letzten 5000 Jahre. Wahrscheinlich sogar noch länger. Doch in den letzten 5000 Jahren haben wir, die Spezies Mensch, auf allen Erdteilen gemutmaßt und spekuliert, dass es noch etwas geben müsse, das nicht von dieser Welt, also jenseits, und gleichzeitig auch wieder in dieser Welt, also diesseits ist. Wir haben den Aufstieg und Fall sowie die sich über Jahrhunderte hinziehende Agonie von Weltreligionen erlebt, die sich in innere Widersprüche verwickelten, aber gar nicht mal daran zugrunde gegangen sind, sondern an der Tatsache, dass sie zu Religionen, zu Kirchen, zu Institutionen verkamen. Denn innerhalb von Kirchen und Institutionen herrschen andere Gesetze. Dort geht es um Rang und Anerkennung und Macht. Dem zugrunde lag und liegt aber ein offensichtliches Bedürfnis der Menschen, also unser aller Bedürfnis, nach einem Gegenüber, das nicht oder nicht ausschließlich von dieser Welt ist. Wir haben darüber spekuliert, wer oder was denn die Welt erschaffen haben könnte, und sind dabei stillschweigend davon ausgegangen, dass die Welt erschaffen worden sein muss, was nichts weiter als eine Annahme ist. Warum muss die Welt eigentlich erschaffen worden sein? Warum braucht die Welt einen Anfang und einen Urheber oder eine Urheberin, eine Mutter? Das sind diese munteren Annahmen, von denen unsere Kultur und Geistesgeschichte so voll ist. Aber das ist gar nicht mal der Punkt. Die Menschen haben immer gerne gebetet und verehrt. Sie haben erst Geister und Dämonen und Götter und später den einen Gott angebetet, der gerne aber auch wieder in unterschiedlichen Gestalten auf die Erde treten durfte, oder das unpersonale Göttliche, etwa das Tao oder die Substanz des Baruch de Spinoza. Die Tatsache, dass die Menschen immer oder so gut wie immer schon gebetet haben, hat damit zu tun, dass wir eben Menschen, eben Personen sind, die ein Gegenüber brauchen, um sich klar zu werden. Wenn ich als Kind Hunger oder Durst oder einen Wunsch habe, kann ich zu meiner Mutter gehen und mein Anliegen vortragen. Für die meisten Anliegen gibt es in unserer Gesellschaft konkrete Ansprechpartner, aber eben nicht für alle Anliegen. Wenn mein Kind einen Unfall hatte und im Krankenhaus liegt und die Ärzte auch nicht mehr weiter wissen, wo sie doch sonst alles wissen, dann hilft vielleicht nur beten. Ich richte im Gebet meinen Wunsch, der kein trivialer Wunsch ist, sondern eine flehentliche, existenzielle Bitte ist, an ein Gegenüber, das ich selbst nicht greifen kann. Eben das ist Gott. Vielleicht meinen wir, ich verallgemeinere schon wieder oder immer noch, vielleicht meinen wir mit Gott einfach, dass wir uns ein solches übergreifendes Gegenüber eben wünschen. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich ein kleiner Junge war, dass ich abends in meinem Bett lag und über meinen kleinen Ängsten und Sorgen brütete. Ich hatte gefühlt niemanden, mit dem ich über diese Themen reden konnte, Und so wünschte ich mir ein großes, verständnisvolles Ohr im Irgendwo, an das ich meine Bitten richten und dem ich meine Sorgen und Ängste mitteilen könnte. Ich wusste nicht, ob meine kindlichen Bitten erhört werden würden und hatte auch keinerlei Anlass, davon auszugehen. Und dennoch verspürte ich den dringlichen Wunsch, meine kindlichen Gebete, denn nichts anderes waren sie, an etwas zu richten, das andere Menschen so eilfertig als Gott bezeichnen. Ich zögerte, schon als ich noch kleiner Junge war, der so gar keine Ahnung hatte, ich zögerte innerlich, meine Wünsche und Sorgen zu adressieren, eben weil ich nicht sicher wusste, ob es diesen Adressaten überhaupt gab oder ob ich mir das nicht einfach nur einbildete. Eine Zeit lang besuchte ich auch den sogenannten Kindergottesdienst, in dem uns von einer sonntäglich aufgeputzten Dame mittleren Alters mitgeteilt wurde, dass Gott, mit dem diese Frau offenbar recht gut bekannt war, also dass Gott unsere Bitten schon erhören würde. Ich hatte meine Zweifel, warum auch immer, ich konnte das einfach nicht glauben, was vielleicht daran lag, dass meine Bitten allenfalls von meiner Mutter oder von meiner Großmutter erhört wurden, nicht aber von jenem Wesen, das ich mir nicht vorstellen konnte. Ich kannte auch niemanden, bei dem es anders gewesen wäre. Die vermeintlichen Belege für Gott stammten allesamt aus der Bibel und aus für mich nicht nachprüfbaren Berichten. Wie soll ich sagen? Ich besuchte die Grundschule, hatte Lesen und Schreiben und Rechnen gelernt und schaute immer noch mit großen blauen Augen in eine mir gänzlich unverständliche Welt. Mein Intellekt steckte noch in den sprichwörtlichen Kinderschuhen. Ich stellte keine scharfsinnigen Fragen, doch irgendetwas sagte mir, dass ich mich irren könnte, wenn ich einfach drauf los betete und diesen Gott direkt anzusprechen versuchte. Ich fragte mich auch, was es mit dem Glauben auf sich hätte, denn die stets adrett gekleidete Dame aus dem Kindergottesdienst schärfte uns mit freundlichen Worten ein, dass wir nur immer glauben müssten, dann eben würde Gott sich uns zeigen. Ich wusste allerdings nicht, was genau ich tun musste, wenn ich glauben wollte, denn die freundliche Dame hatte uns leider keine Anleitung zum Glauben gegeben. Ich fragte mich allen Ernstes, ob ich in den Himmel oder an die Decke des Kirchenschiffs starren sollte. Ich wusste es einfach nicht. Da wir noch zu klein waren, um uns über Glaubensfragen auszutauschen, gingen wir jeder nach dem Gottesdienst wieder nach Hause. Und ich fühlte mich niedergeschlagen und zurückgesetzt, weil ich gefühlt der Einzige in der Schar war, der nicht in der Lage zu sein schien, zu glauben, wohingegen die anderen Mädchen und Jungs kein Problem damit hatten. Ich hatte mir allerdings eine Sache gemerkt. Ich brauchte dringend ein Gegenüber, einen Ansprechpartner, mit dem oder mit der ich meine intimsten Fragen besprechen konnte. Dieses Bedürfnis wurzelte tief in meiner Seele. Ich nenne es einfach mal Seele. Die meisten Fragen konnte ich mit meinen Schul- und Spielkameraden auf der Straße oder im Pausenhof erörtern, etwa mit wem ich welche Sticker tauschen oder bei wem ich nachmittags zu Hause spielen durfte. Aber es gab doch auch Fragen, für die ich keine Ansprechpartner fand. Fragen, die meine Person, mein Innerstes betrafen. Denn ich fragte mich damals schon, warum die Zeit vergeht und ob ich einen Augenblick nicht auch festhalten könnte. Oder was nach dem Sterben kommt und ob ich einfach aufhören würde. Oder warum ich ein Junge und kein Mädchen war. Diese Frage immerhin konnte ich mit einem der Mädchen im Kindergarten ausgiebig erörtern. Ich erinnere mich heute noch an einen verregneten Nachmittag, an dem wir beide vor einem Fenster standen, etwas melancholisch nach draußen auf den Innengarten schauten und diese Genderfrage besprachen. Das war vor 50 Jahren. Aber wir kamen leider zu keinem abschließenden Ergebnis. Was ich sagen wollte, ich brauchte ein Gegenüber, mit dem ich mich austauschen und besprechen konnte, und wenn ich kein Gegenüber fand, dann musste ich die Sachen mit mir selbst ausmachen und wurde mir selbst ein Gegenüber, indem ich mehr oder weniger selbst Gespräche führte. Und ich fragte mich, ob so ein Gebet an den lieben Gott vielleicht auch ein Selbstgespräch war, ein höheres Selbstgespräch. Ich wusste es nicht. Als ich später erfuhr, dass die alten Inder Gott auch als das Selbst, als Brahma oder Atman betrachteten, der in allen Wesen gegenwärtig ist und den ich in der Innenschau, also in der Meditation, eben in mir suchen konnte, schien mir diese kindliche Frage von damals doch recht schlüssig und ahnungsvoll gewesen zu sein. In der Meditation sitze ich gegebenenfalls vor einer Wand. In den Zen-Klöstern und Zen-Zentren sitzen die Leute nicht selten mit dem Gesicht zur Wand. Das muss nicht unbedingt sein. Wir können auch mit dem Gesicht zur Gruppe sitzen. Doch es hat seinen guten Sinn. Einmal werden wir nicht abgelenkt durch die anderen, denen vielleicht auch gerade langweilig ist. Aber selbst wenn wir nicht vor einer physischen Wand sitzen, so sitzen wir doch jeder und jede für sich selbst vor einer gedachten Wand. Mit dem Gesicht zur Wand wird es nur offenkundig, dass es gerade keine Ablenkungen von außen, sondern nur diese Wand und mein Ich, meinen Geist gibt. Das ist das eine. Im Zen werfe ich mich selbst auf mein Ich, auf meinen flackernden und koboldartig seine Spielchen treibenden Geist zurück. Mir wird allmählich bewusst, nicht nur, dass es meinen Geist gibt, sondern dass alle meine Einfälle und Erinnerungen, meine Wünsche und Ängste in meinem Geist entstehen. Und ich mache vielleicht die Erfahrung, dass ohne diesen Geist all das Theater nicht wäre. Ohne Denken gibt es keine Furcht, heißt es im Herzsutra. Wenn ich einfach aufhören könnte, mir über alles und jeden Gedanken zu machen, wenn ich aus dem Strom meiner Gedanken aussteigen könnte, wenn ich beiseite treten und das ganze mentale Geschehen aus der Ferne unbeteiligt mit ansehen könnte, dann würden sich auch meine Ängste, meine Sehnsüchte und Wünsche, meine Vorlieben und Abneigungen in Wohlgefallen, also in nichts auflösen. Wenn. Also ich sitze vor einer physischen oder gedachten Wand der Einsamkeit und erfahre meinen eigenen Geist. Das ist das eine. Das andere hingegen ist, wir sind Menschen, wir sind Personen. Und als solche benötigen wir ein personales Gegenüber und eben ein Gespräch, also einen Dialog. Wir scheinen im Grunde dialogische Wesen zu sein. Wenn ich in der Meditation sitze, mich für einen längeren Zeitraum nicht mehr rühre, für 30, 60, 90 Minuten oder sogar für mehrere Tage und Wochen, was passiert dann eigentlich? Hört dieser für meine Person so wesentliche Dialog einfach auf? Oder trete ich in einen inneren Dialog mit mir selbst, indem ich mich aufspalte in zwei Ich? Oder führe ich Dialoge mit einem gedachten Gegenüber? Oder gleich mit mehreren fiktiven Personen? Es gibt Menschen, die ihren Lebensgefährten verloren haben und noch Jahre, Jahrzehnte später mit ihrer Frau, mit ihrem Mann sprechen. Sie hatten in dem oder in der anderen ein lebendes und verstehendes Gegenüber, mit dem sie schlechterdings alles besprechen konnten. Jetzt ist dieses Gegenüber weggefallen, gestorben und bestattet, und sie sprechen noch immer mit ihrer Frau mit ihrem Mann. Das könnten wir für verrückt halten, ist es aber nicht. Es ist ein Ausdruck unserer wesentlich dialogischen Natur. Wenn ich in einer Gruppe sitze, nehme ich die anderen Teilnehmer deutlich wahr. Ich spüre ihre Gegenwart, auch wenn wir fast nichts miteinander sprechen. Das ist keine Frage. Doch auch wenn ich alleine für mich sitze, morgens auf unserem Dachboden, oder wenn ich mich für einige Zeit ganz zurückziehe oder auch alleine zu Hause bin, dann gehen mir anfangs alle möglichen Leute und Situationen durch den Kopf. Und manchmal gelingt es mir, das alles hinter mir zu lassen. Dann sitze ich nur noch alleine. Alleine. Das ist der springende Punkt. Irgendein Schriftsteller, an dessen Namen ich mich gerade nicht mehr erinnern kann, hatte mal gesagt, wenn er sich richtig einsam fühlen möchte, geht er am besten in menschliche Gesellschaft, auf eine Party. Wenn er aber alleine für sich ist, dann fühlt er sich alles andere als einsam. Das ist mehr als eine misanthropische Pointe. In Gesellschaft mit anderen Menschen müssen wir uns nicht unbedingt näher kommen. Oft steht ein belangloses Geschwätz zwischen uns und verhindert eine echte Begegnung. Dieses Geschwätz kann hingegen wegfallen, wenn wir mit niemandem Konversation machen müssen. Wenn ich alleine bin, muss ich mitunter an einen alten Freund, an eine gute alte Bekannte denken, die ich lange schon nicht mehr gesehen habe, und fühle mich in diesem Augenblick auf eine Weise mit diesem Menschen verbunden, die ich anders so ohne weiteres nicht herstellen könnte. Natürlich heißt das nicht, dass wir uns jetzt alle zurückziehen und nur noch aneinander denken sollen, statt die anderen zum Beispiel anzurufen oder zu treffen. Mir geht es um etwas anderes. Ich bin eigentlich niemals alleine. Ich kann gar nicht wirklich alleine sein. Auch wenn ich gerade alleine zu Hause oder auf einer Hütte bin, ich trage die anderen Menschen, im Grunde die ganze Welt, in mir. Und wenn es still wird, still in meinem Geist, tauchen diese anderen Menschen aus den Tiefen meines Herzens wieder auf. Und es tauchen nicht nur diese Menschen, sondern ihre Herzen auf, mit denen ich mich verbinden kann. Eine solche Verbindung ist aber kein Selbstzweck. Ich spüre vielleicht den Impuls, mich bei der Bekannten oder bei dem alten Schulfreund doch mal wieder zu melden, weil mir bewusst geworden ist, was diese Menschen mir bedeuten. Die Verbindung war schon da. Doch in der Stille erst ist mir wieder bewusst geworden, dass sich der oder die andere vielleicht über ein Lebenszeichen von mir freuen würde. Ich stelle manchmal ein Gedankenexperiment an, das vielleicht etwas seltsam, etwas makaber klingt. Aber dieses Experiment hilft mir recht gut, über meine eigenen Empfindungen klar zu werden. Ich stelle mir vor, ich würde in einer Raumkapsel sitzen und mich im Weltraum immer weiter von der Erde entfernen, ohne eine Möglichkeit umzukehren. Ich würde mein ganzes Leben, meine Freunde und Bekannten, die Orte, an denen ich gerne verweilt bin, einfach alles hinter mir lassen, unwiederbringlich. Ich stelle mir weiter vor, dass ich langsam auch meine Bezüge zu den anderen Menschen verlieren würde. Wenn ich mir sonst vorstelle, was dieser oder jene sagen würde, wenn sie mich jetzt sehen oder reden hören könnten, so würde dieser Gedanke nun gegenstandslos werden, denn wir würden uns niemals mehr wiedersehen. Wir würden uns niemals mehr zuhören und austauschen können. Ich würde zu einer sozialen Singularität werden. Was würde von mir eigentlich noch übrig bleiben? Dieses Gedankenexperiment ist gar nicht so abwegig, wenn ich mir vorstelle, dass es auch heute noch Menschen gibt, die sich dauerhaft in die Einsamkeit zurückziehen und mit der Gesellschaft, die immer eine Gesellschaft von anderen Menschen ist, nichts mehr zu tun haben wollen. Diese Eremiten sitzen ebenfalls in einer gedachten Raumkapsel, allerdings mit dem Unterschied, dass sie jederzeit zurückkehren könnten. Sie sind nur Eremiten auf Widerruf. In meiner Raumkapsel, auf dem Weg hinaus aus unserem Sonnensystem und hinein in die Tiefen des Weltalls, wäre kein Widerruf möglich. Ich würde jegliche Bindungen verlieren, jegliches Gegenüber und wahrscheinlich aufhören. Ich würde wahrscheinlich einfach aufhören zu existieren. Dieses Gedankenexperiment hilft mir unter anderem dabei, mein eigenes Meditieren zu verstehen. Ich ziehe mich zwar zurück, um ungestört sitzen und in mich gehen zu können. Doch ich ziehe mich nur vorübergehend zurück, denn ich komme wieder. Ich komme auf jeden Fall wieder, denn sonst würde ich keine Erleuchtung und gar nichts finden, sondern einfach nur aufhören. Meine Anstrengungen wären bedeutungslos, unerheblich, absurd und wahnsinnig im eigentlichen Sinne. In der Parabel von der Suche nach dem Ochsen oder dem Wasserbüffel kehrt der Weise am Ende auch wieder zurück auf den Marktplatz, um mit den gemeinen Menschen zu verkehren. Etwas anderes ist gar nicht möglich, denn wir sind dialogische Wesen, die nur in der Gesellschaft mit anderen existieren können.